herzlich willkommen in der 22. Folge und das ist eine weitere Folge rund um das Thema Bildung, denn wir sind ja immer noch in unserem crazy rainy September oder Altweibersommer oder Schulbeginn, wir wissen es nicht. So oder so, man trauert, der ein oder andere. Schüler trauern, dass es wieder weitergeht in der Schule, Eltern feiern und denken, ja, entweder sind sie wieder in der Schule, aber es drehen sich natürlich noch viel mehr Sorgen und Freuden rund um das Thema Ausbildung, wie zum Beispiel Studierende, die die Dinge mit anderen Augen sehen oder Lehrlinge, die eine Ausbildung starten, da sie im neurodivergenten Spektrum sind. Und diesem Thema widmen wir heute unsere Folge. Welche Herausforderungen und Chancen gibt es für neurodivergente Studierende, beziehungsweise Auszubildende? Ich glaube, an dieser Stelle darf ich hier einhaken ganz kurz, was ist denn der größte Unterschied zwischen einem Studium und einer Ausbildung, einer Lehre in der Trennung? Das heißt, der große Unterschied aus meiner Sicht zwischen Studium und Ausbildung ist ein unterschiedliches Maß an Selbstorganisation. Im Studium ist es relativ viel theoretisches Wissen, was natürlich sehr häufig durch Praxisbeispiele und Gruppenarbeit angereichert werden kann in Bezug auf, wie ist das dann in der täglichen Handhabung und Einsatz und natürlich auch Praktika in diesem Bereich. Allerdings größere Strecken im Studium bedarf es sehr viel Selbstorganisation und Priorisierung, Vorbereitung für Prüfungen und das kann für durchaus vor allen Dingen Richtung ADHS und ADS durchaus eine Herausforderung sein. Wann bereite ich mich auf meine Prüfung vor? Wie mache ich mir meine Lernpakete? Und ich glaube nicht, dass man tatsächlich auf Basis von Intuition eine Übungsfrage richtig beantworten kann, sondern dass bei ADHS und vor allen Dingen in dem Spektrum eine Gegebenheit herrscht, dass wir sehr, sehr viele Informationen so im Alltäglichen oder in der Auseinandersetzung wie in so einem Datenschwamm, wie so in einer Datenwolke aufnehmen und dann irgendwann bekommen wir eine Frage oder eine Prüfungsfrage oder einen Anwendungsfall und plötzlich erinnern wir uns, ah, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, können es aber nicht mehr genau zuordnen und dann glauben wir, es ist Intuition. Und wo uns Intuition auch noch gelingt, ist aus meiner Sicht, wenn wir Ursache-Wirkung, also analytisches Denken, wenn wir eine Sache verstanden haben, dann können wir sehr gut ableiten. Das heißt, meine Herrschaften, wenn ihr sagt, naja, das habe ich per Zufall richtig beantwortet, ich glaube, es ist wirklich Kompetenz. Können von, wie soll ich sagen, Informationsfragmenten, diese sich zu merken und dann miteinander zu verbinden und aufgrund dieses analytischen Fähigkeit, Ursache, Wirkung mit logischem Denken in Kombination können wir dann Prüfungen meistern. Woran wir meistens scheitern, ist an der Vorbereitung. Wir Personen im ADHS-Spektrum. Vorbereitungszeit, Priorisieren der Tätigkeiten, Aufgabenpakete klein halten. Das gelingt Menschen im Autismus-Spektrum aus meiner Sicht viel, viel leichter. Und Achtung an dieser Stelle, das ist ein Lob und eine Anerkennung der Fähigkeit, strukturiert in kleinen Schritten einem Ziel kontinuierlich näher zu kommen. Das heißt, Selbstorganisation ist das eine. Und vielleicht, wenn man hier noch eine Lese-Rechtschreibschwäche bei ADHS dabei hat oder vielleicht sogar Legasthenie, ist natürlich das theoretische Wissen auf Basis von schriftlichen Lerninhalten äußerst schwierig. Chancen sind, wenn ihr euch für ein Thema wirklich interessiert inhaltlich, gelingt es deutlich leichter. Bei der Lehre ist es ganz anders aus meiner Sicht als beim Studium. Das heißt, ich habe wenig Theorie am Anfang, hingegen sehr gleich eine praktische Anwendung. Das macht den Unterschied, dass ich sehr, sehr viel praktisches Wissen schon mitbringe und dann im Nachgang die Theorie dazu lerne. Und dadurch kann ich es besser verstehen, integrieren und nachvollziehen. Gleichzeitig ist ein Riesenvorteil vor allen Dingen für uns im Spektrum, dass wir uns nur für einen Tag vorbereiten. Also wir haben oft in der Lehre Tätigkeiten, die wir am Tag abschließen. Das heißt, wir wissen am Ende des Tages, was haben wir geleistet, was haben wir gelernt, was habe ich getan. Und manche von euch wissen es ja, ich habe eine Tischlerlehre gemacht und für mich war das wirklich sehr befriedigend als Jugendliche, dass ich Arbeitsergebnisse am Ende des Tages gesehen habe. Um jetzt ganz banal zu sprechen, 3000 Quadratmeter Parkettboden vom Lastwagen auf 3 Stockwerke aufgeteilt, gestapelt. Das ist ein Ergebnis, das siehst du. Und was ich auch gelernt habe in der Lehre, ist, den Fortschritt meines Könnens zu messen. Das heißt, wenn ich eine neue Tätigkeit gelernt habe und sie praktisch umgesetzt habe, habe ich gesehen, wie schnell ich besser werde. Und ich habe auch Möglichkeiten erkannt, mich selbst zu optimieren. Das heißt, ich habe meistens einen Vorarbeiter oder einen Gesellen oder einen Lehrlingsausbilder, der natürlich in meiner Tätigkeit schon besser ist als ich. Und ich sehe sozusagen in der Selbstreflexion mein Können und kann mir in Häppchen immer wieder etwas abschauen, dass ich selbst noch schneller werde. Und da geht es gar nicht so stark darum, ich möchte besser werden als mein Lehrmeister, sondern durch diese Arbeit und durch diese Entwicklung kam ich immer wieder in so einen Flow-Zustand. Und das erreiche ich zum Beispiel beim theoretischen Lernen ganz selten. Und das sind, glaube ich, so im Großteil die Herausforderungen und Chancen versus Studium zu Lehre, dass beim Studium sehr viel die Theorieseite eher stärker ist, beziehungsweise in der Ausbildung, in einer Lehre, die Praxis sozusagen im Vordergrund steht. Und je nachdem, welcher Lerntyp du bist, ist das, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Da bin ich jetzt auch so in der nächsten Fragestellung. Wie kann man denn in Studien und den Ausbildungsbeginn meistern Zeitmanagement, Selbstorganisation? Das ist eine ziemlich gute Sache und gleich unterschiedliche Fragestellung. Denn die Lehre beginnt man meistens in einem Alter von 15 oder vielleicht sogar 17 oder 18 Jahren und Studium eher ab 18 oder älter. Damit meine ich nicht, dass alle 20-Jährigen besser sind als manche 15-Jährigen umgekehrt, aber jeder, der 5 Jahre Zeit hat, sich im Bereich Selbstorganisation und Zeitmanagement zu entwickeln, wird in 5 Jahren eine Entwicklung haben. Und das meine ich damit. Dadurch entsteht natürlich auch eine unterschiedliche Reflexionsfähigkeit. Aber um das gut meistern zu können, aus meiner Sicht sollte man sehr genau wissen, woran scheitert es denn bei mir? Ist es das Pünktlichkommen? Ist das sozusagen die Wegzeit richtig einzukalkulieren? Oder wie viel Zeit brauche ich, um zusammenzupacken? Wie viel Zeit brauche ich, um mich zu organisieren, um meine Hausaufgaben zu machen? Und da braucht es Selbstreflexion. Zu wissen, was kann ich da schon und was möchte ich selbst erlernen und wo brauche ich von außen Unterstützung? Wenn du das weißt, dann kannst du dir sehr, sehr leicht Unterstützung an die Seite holen, entweder durch Erziehungsberechtigte oder auch mit Freunden. Ich habe auch im Studium zum Beispiel sehr gerne in Gruppenarbeit gelernt und gearbeitet. Mir fiel es deutlich leichter, in der Gruppe oder mit anderen gemeinsam Inhalte oder Prüfungen vorzubereiten, weil es mir mehr Spaß gemacht hat. Und ich in meinem Fall lerne besser, wenn ich das, was ich mir denke oder was ich lerne, ausspreche. Ich bin ein auditiver Typ, das heißt, ohne dass ich höre, was ich lerne, geht es für mich ganz, ganz schwer in meinen Kopf. Das heißt, eine Möglichkeit ist, laut zu lesen, werde ich sehr ungeduldig, mir selbst beim Lesen zuzuhören, weil ich meine Betonung manchmal nicht ganz optimal finde. Das meine ich in Bezug auf Selbstorganisation. Wie lerne ich? Ich würde euch sehr empfehlen, auf Freunde zurückzugreifen, aber auch gerne auf Eltern, Erziehungsberechtigte. Für manche ist es auch extrem cool, wenn du dich im Internet informierst. Es gibt auch so Organisationstools oder Best-Practice-Modelle. Da geht es gar nicht darum, dass man zu 100% dieses Best-Practice-Modell umsetzt, aber man hat sozusagen einen Idealweg und kann sich die Dinge herauspicken, die für einen selbst gerade passen. Ich glaube nämlich, dass wir alle die brauchen. Und was auch ganz entscheidend ist, Pausen. Das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind in Studium und Ausbildung, weil bei der Ausbildung hat man häufig eine festgelegte Mittagspause und ähnliches. Unterstützungsangebote gibt es an Hochschulen und an Ausbildungsstätten. Nachteilsausgleiche, also gibt es sozusagen wie in der Schule sozusagen hier eine Anpassung rund um das Thema Legasthenie. Das gibt es ja schon bei Schulen oder Beratungsstellen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt ein paar Schulen und ein paar Universitäten, die sich dementsprechend wirklich öffnen und an sich arbeiten. Aber ich darf euch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, ich kann euch keine davon heute empfehlen. Es hängt immer noch sehr stark an dem einzelnen Menschen, an dem Studiengangsleiter, an der Führungskraft, an dem Betrieb. Deswegen kann ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen, geht dort und dorthin, die und die Unterstützungsangebote gibt es. Allerdings, aus meiner Sicht, gibt es im Internet sehr, sehr viel an Content, das man sich anschauen kann. Nicht alles davon ist 100% für einen selbst richtig, aber es schafft auf jeden Fall eins, Strategien zu entwickeln und die Dinge besser zu verstehen. Wir sind nur 15% der Bevölkerung. Nur oder doch so viel. Das heißt, wenn uns der Vorlesungsraum oder unsere Umgebung zu laut ist, heißt es nicht, dass es für alle anderen auch so ist. Und es ist zwar extrem cool, wenn es sozusagen Beratungsstellen gibt oder Nachteilsausgleiche. Ja, cool ist es aber auch, wenn du weißt, wie du dich selbst versorgst. Also wenn ich das früher gewusst hätte, in meiner Schulzeit oder in meiner Unizeit, dass es sowas gibt wie Noise Cancelling oder einfach so Stoppeln, die man sich ins Ohr stecken kann, dass man aber gleichzeitig den Professor vorne hört, aber die Umgebungsgeräusche weniger, hätte ich viel länger mich konzentrieren können. Und der Punkt ist, hier ist es sehr individuell, was uns hilft. Selbst wenn es eine Beratungsstelle gibt, dass man sich selbst dabei beobachtet. Und wenn ihr euch besser konzentrieren könnt, wenn ihr kritzelt, dann kritzelt's. Ganz einfach. Auch wenn es die anderen nicht machen. Entscheidend ist, wie kann ich aufpassen? Und so viel Beratung kann es da gar nicht geben, als dass ihr euch dabei selbst beobachtet. Dann steht hier noch eine Frage. Wie können neurodivergente Menschen ihre Stärken im Studium oder in der Ausbildung einsetzen? Ich glaube, es gibt da kein Limit. Personen im Autismus-Spektrum beschreibe ich sehr gerne so. Wenn sie wach sind, also nicht schlafen, ist das Gehirn prinzipiell konzentriert. Wachsam, aufmerksam, aufnahmefähig, konstant. Das ist einmal aus meiner Sicht eine Riesenstärke. Gleichzeitig natürlich eine Herausforderung, ihr wisst das, ja, abschalten ist auch wiederum schwierig, aber das Gehirn arbeitet. Das ist auch bei uns Menschen im ADHS-Spektrum so. Entscheidend hier, wir müssen sicherstellen, dass wir uns auch wirklich interessieren dafür. Das heißt, wir müssen das größere Warum verstehen. Und das größere Warum wiederum schafft uns die Möglichkeit, auch langfristig zu merken, woran wir gerade arbeiten. Und hier komme ich zu der Gretchenfrage aus meiner Sicht. Wie finde ich denn heraus, ob ich mich für etwas wirklich interessiere? Und der Punkt ist, dass ich habe den Eindruck, dass wir neurodivergente Menschen, wir sind sehr interessiert an verdammt vielen. Wir können Interesse schwer abschalten. Und interessiert sein heißt, dass wir sehr viel Wissen anreichern. Und mit sehr viel Wissen kann man auch sehr kreativ denken, weil man die unterschiedlichen Aspekte und Informationen neu miteinander verknüpfen kann. Und das aus meiner Sicht ist eine absolute Stärke rund um das Thema Studium und Ausbildung. Das heißt, hier entscheidend aus meiner Sicht, wie können wir neurodivergente Menschen unsere Stärken im Studium oder in der Ausbildung richtig einsetzen, wenn wir eine Tätigkeit, einen Job, eine Funktion, einen Beruf, ein Thema lernen, das uns wirklich interessiert. Und da liegt auch das Problem begraben, weil hier müssten wir uns ja entscheiden. Und manchen von uns gelingt das leichter und manchen schwieriger. Ich interessiere mich doch für so viel. Wie kann ich mich jetzt auf eins festlegen? Ich will doch nicht mein Leben lang Tischlerin sein. Und da darf ich ein bisschen an die Fahrradbremse für unser Rennautogehirn appellieren. Ein Beruf ist keine Berufung. Das heißt, du übst einen Beruf aus, du erlernst einen Beruf, du widmest dich einer Tätigkeit, einem Aufgabengebiet. Und das heißt ja noch lange nicht, dass es eine Lebensaufgabe wird und dass du für immer genau in diesem Bereich arbeiten wirst. Aber das, was du dort lernst, führt dich in deiner Kompetenz, in deiner Erfahrung weiter. Und wenn du dich mit dem beschäftigst, was dich jetzt gerade interessiert, dann kannst du daraus mehr machen. In meinem Fall mit einer Tischlerausbildung, später im Bereich Wirtschaft tätig zu werden, Baunebengewerbe, Projektmanagement und am Ende hin in Richtung Beratung von Führungskräften in Bezug auf gehirngerechtes Arbeiten. Ja, das geht auch. Das ist für mich völlig logisch und für andere wieder völlig absurd. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich lerne Tischler, lerne damit auch zwangsläufig Projektmanagement als sozusagen Ausführende, später in einer führenden Rolle, später in einer verantwortungsvollen Rolle, später in der Kalkulation. Ich gehe bis hin zu Konstruktionsplänen. Wie baut man komplexere Einrichtungsgegenstände in der Funktionalität? Und all das mit diesem tiefen Interesse ist möglich. Das heißt, wie können wir unsere Stärken ausspielen, indem wir Berufe erlernen, Funktionen, Themenfelder uns beschäftigen, die uns wirklich interessieren. Und wie findet ihr das heraus? Dinge, mit denen ihr euch sowieso beschäftigt, die euch leicht fallen und ein bisschen dranbleiben. Und ob ihr jetzt in dem einen Spektrum seid oder in dem anderen, schafft praktische Anwendbarkeit. Schafft euch auch Plätze für Praktika, wo ihr dieses theoretische Wissen auch wirklich durchführen und anwenden könnt. Und ich sage euch was, Mentoren sind hier ganz entscheidend aus meiner Sicht. Das sind einerseits Personen, die wir schon sehen, in diesem Beruf oder in diesem Thema zu arbeiten. Das kann manchmal auch ein Professor sein, aber auch eine Vorgesetzte, die uns dem Thema näher bringt und uns begleitet in diesen Entwicklungsschritten. Und Peergroups bzw. Gleichgesinnte schaffen uns manchmal sozusagen diesen Mind-Expander. Das heißt, wenn wir miteinander reden in unserer Fachgruppe, dann können wir voneinander lernen. Wenn wir aber auch miteinander reden im neurodivergenten Spektrum, können wir vielleicht auch voneinander lernen, wie kamst du zu der Entscheidung, wie kamst du auf die Idee, das und das zu lernen oder diesen Studiengang dich einzuschreiben. Und Netzwerke als letzter Punkt, das war für mich das Allerschwierigste und ist bis jetzt heute noch eine Herausforderung, würde ich sagen. Dennoch seid euch bewusst, ihr habt ein Netzwerk und nutzt das für euch. Ihr könnt eine Fragestellung, die ihr selbst versucht zu beantworten, ob es jetzt ist, welches Studium ihr auswählt oder was für Lernmethoden für euch passen können, wenn ihr die jemanden anders stellt, habt ihr mehr Input und mehr Lösungsstrategien und vielleicht sogar ein Empfehlungsmanagement für euer nächstes Praktikum. Sprecht miteinander. Denn Netzwerk, das muss ich sehr, sehr viel lernen, ist das A und O. Und es ist wirklich nicht so schwierig, wie sich's anhört. Und beginnen tut sie damit in der Ausbildung, aber auch im Studium und auch in der Schule. Und in den Praktika Bekanntschaften mit Menschen aufzubauen, mit denen ihr zusammenarbeitet, Projekten oder auch an der Universität oder auch im Job. Und daraus entsteht sozusagen langfristig eine Personengruppe, ein Netzwerk, mit denen ihr immer wieder in Kontakt treten könnt, um euch auszutauschen, was dazu zu lernen und voranzukommen oder neue Perspektiven kennenzulernen. Und es geht mit Menschen, die man etwas besser kennt, deutlich besser. Was für spezifische Tipps kann ich euch denn geben für den Übergang von Schule zu Studium oder zur Ausbildung? Der erste Ratschlag ist, was für ein Lerntyp bist du? Finde das heraus. Das heißt, lerne ich eher praktisch oder mag ich theoretisches Wissen? Daraus ergibt sich häufig, gehst du in Richtung Ausbildung, Lehre oder gehst du Richtung Studium oder gehst du Richtung duales Studium, das sprich Arbeit und Studium parallel. Zweiter Tipp ist, wie findest du deine Interesse heraus? Das heißt, sei dir bewusst, dass du dich dem Thema gerne widmest. Achtung, es darf auch etwas sehr viel Neues sein. Ich finde es cool, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, aber stellt auch eine Herausforderung dar, denn vielleicht hat man dann kein Hobby mehr, wenn man es zum Beruf gemacht hat. Versteht ihr, was ich meine? Und gerade Personen im ADHS-Spektrum neigen dazu, häufig ihre Hobbys zu wechseln. Das heißt, vielleicht im Beruf etwas wählen oder das Interesse dementsprechend auswählen, was fällt mir leicht. Dann kann ich auch leichter dranbleiben und nachhaltig Ergebnisse produzieren. Und der dritte Punkt, orientiert euch nicht so viel an euren Freunden, an Familienangehörigen, an eurem Umfeld. Bleibt bei euch selbst. Findet heraus, was für euch richtig und der wichtige Weg ist. Weil manchmal entsteht hier sozusagen so ein Druck, der gar nicht gut ist für einen selbst. Und an dieser Stelle, falls ihr während dem Studium oder während der Ausbildung merkt, dass euch eine Sache nicht wirklich liegt, kann man die auch tatsächlich während der Ausbildung noch ändern. Und da bietet sich aus meiner Sicht auch eine Idee an, welchen Spielraum bietet dir deine Ausbildung? Hast du eine Ausbildung gewählt, vielleicht, wo du innerhalb des Betriebs verschiedene Bereiche reinschnuppern darfst? Das heißt, du hast sozusagen ein halbes Jahr in dem Bereich und dann ziehst du weiter und so weiter. Dadurch ergibt sich hier vielleicht auch eine höhere Flexibilität. Was in Ausbildung auch noch sein kann, dass man sozusagen eine Duallehre macht. Das heißt, zwei Berufe gleichzeitig lernt. Das gibt zum Beispiel Koch, Kellner. Das sind so aus meiner Sicht meine drei Ratschläge. Ja, wenn ihr mehr Fragen dazu habt, gerne schicken. Ich habe selbst diesen Weg genommen nach der Schule, wie soll es weitergehen. Und ja, manche von euch wissen es, ich habe 5 Kinder und das heißt, 4 sind diesen Weg auch schon mit mir gegangen und eine steckt gerade mittendrin. Und ich darf darum bitten und ich freue mich sehr zu wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Bewertet unsere Folge. Das würde ich extrem cool finden, denn Kritik und Anerkennung sind ganz nah beieinander und führen am Ende dazu, dass wir mehr von dem machen, was euch wirklich weiterbringt. Und in diesem Sinne, danke, over and out.